Kipppunkt heißt erstmal, dass ein System seinen Zustand schlagartig verändert.
Einen positiven Kipppunkt.
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 Des Ostens.
Kipppunkt.
Ost.
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 Ost. Ost.
Kipp ich mir einfach so rein.
Den Osten, also der Kipppunkt sozusagen.
Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder per Livestream über rdl.de. In der folgenden Stunde hört ihr Kipppunkt Ost, wie der Osten die Demokratie entscheidet. Ein Podcast von Juli Katz, Heike Kleffner und Katharina Wader. Kipppunkt Ost könnt ihr im August bei Radio Dreieckland von Mittwoch bis Freitag von 18 bis 19 Uhr hören. Ihr hört heute die Folge 3.
Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen bei Kipppunkt Ost, Kipppunkt mit 3P, dem Podcast begleitend zu den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Heute ist bereits die dritte Folge und mein Name ist Katharina Wader.
Ich bin Juli Katz und heute kommt meine absolute Lieblingsfolge, denn wir besprechen das Versagen der Medien in Zeiten der Demokratie.
Und ich bin Heike Kleffner und ich bin Journalistin, so wie Juli auch. Und für diese Folge hat uns eine Frage wirklich bewegt, nämlich wie ist es dazu gekommen und welche Folgen hat es, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk und Journalistinnen von der AfD zu einer Hauptzielscheibe, zu Hauptgegnerinnen erklärt wurden. Und das in einer Region, die Wissenschaftlerinnen, also Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, als Steppe bezeichnen, als Mediensteppe.
Ich bin nicht so wirklich mit den klassischen Medien aufgewachsen. Ich komme ja aus der sogenannten Unterschicht. Bei uns zu Hause gab es die Volksstimme und die Bild und Unterhaltungsfernsehen. Punkt aus. Aber das war jetzt keins der Medien, war wirklich genutzt, um sich zu informieren. Das heißt, ich bin mit so einer Haltung auch nicht wirklich groß geworden. Und jetzt bin ich groß und jetzt könnte ich natürlich meinen eigenen Weg finden. Merke aber auch, dass ich mich nicht sehr hingezogen fühle zu den klassischen Medien, weil meine Perspektiven dort nicht auftauchen, ich mich nicht so ganz repräsentiert fühle, aber ich mich irgendwie, vielleicht zu Unrecht, nicht ganz informiert fühle. Und deswegen bin ich eher gespannt auf euch heute als Journalistinnen, die mir mal mehr erklären dazu, wie steht es um die klassischen Medien und was hat das mit dem Wahlkampf zu tun, den wir bevorstehen haben? Was hat das mit dem Rechtsruck zu tun? Und ja, was hat das mit Themen wie dem Wahl zu tun?
Also du bist wirklich nicht alleine mit dem, dass du keine Tageszeitung mehr im Print liest beispielsweise und dass du auch so eine, naja, Verdrossenheit, Vertrauensverlust, Abkehr von den klassischen Medien hast. Also wir haben es hier halt leider in Sachsen-Anhalt und auch in Mecklenburg-Vorpommern vielleicht sogar noch mehr mit einer Mediensteppe zu tun. Und ganz kurz, dieses Begriffspaar Medienwüste, Mediensteppe kommt, das wird jetzt auch niemanden überraschen, eigentlich aus den USA. Es gibt so ein ganz zentrales Buch, das gerade erschienen ist von der Journalistin Beth Macy. Das heißt Paper Girl und weil sie Journalistin ist, Lokaljournalistin war und sich selbst als Newspaper Girl bezeichnet, ist sie halt der Frage nachgegangen, was hat eigentlich das Sterben, das riesige Sterben der Lokalmedien in den USA mit den Wahlerfolgen und dem Aufstieg von Donald Trump zu tun? Und die Frage müssen wir uns hier in Deutschland auch stellen, mit einem großen zentralen Unterschied. Hier gibt es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dass der zum Hauptgegner von der AfD erklärt worden ist, darüber sprechen wir nachher ja auch noch. Und hier gab es eigentlich in allen möglichen Bundesländern eine sehr große Vielfalt an Tageszeitungen und an Lokalredaktionen. Und in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt haben wir aber inzwischen die Situation, dass diese Auswahl vielleicht formal noch existiert, aber diese Zeitungen extrem geschrumpfte Auflagen haben und vor allen Dingen in Besitz von ganz wenigen Verlagshäusern sind.
Ich würde gerne mal wissen, Juli, wie sieht denn so eine Mediensteppe dann in Mecklenburg-Vorpommern aus?
Ich kann es euch am konkreten Beispiel schildern, wenn ich mich jetzt hier als Bürgerin über die Themen meines Bundeslandes informieren möchte und zur Tanke fahre und da gucke, was ist da eigentlich so in den Zeitungsständern, dann werde ich direkt feststellen, eigentlich ziemlich wenig. Ich finde da nämlich zum Beispiel den Nordkurier, ich finde die Ostsee-Zeitung und neuerdings auch vermehrt die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung. Und an der schieren Auswahl erkennt man schon, dass das echt ausbaufähig ist. Und ich habe euch aber trotzdem jetzt mal, um dafür ein Gefühl zu bekommen, wie das so ist in MV, zwei Beispiele mitgebracht, ein positives und ein negatives, wie Journalismus auch hier gehandhabt wird. Mitte April zum Beispiel gab es einen großen Disput darüber, dass der Chefredakteur des Nordkuriers sich von der AfD-Landtagsfraktion ins Schweriner Schloss zu einem Event hat einladen lassen und mit denen auf der Bühne saß. Das Event hatte den bezeichnenden Namen Medienmacher im Meinungsmarkt der Zukunft. Und so eine Geste, da auf die Bühne zu gehen und sich auf einen Flyer abzudrucken lassen und so, wurde natürlich kritisch beäugt und auch kritisch besprochen. Ich habe aber auch ein cooles Beispiel, nämlich ich habe den Redakteur Uwe Reißenweber zufällig im Newsletter der Ostsee-Zeitung entdeckt und mir fallen fast immer die Augen raus, wenn ich seine coolen Beiträge da lese. Ich habe euch auch ein Beispiel mitgebracht. Der hat zuletzt über die Bürgermeisterwahlen in Anklam, Schwerin, Uckermünde und Wismar berichtet und wieso viele AfD-Kandidierende es nicht in diese Ämter geschafft haben. Und da schreibt er zum Beispiel: Hinzu kommt die Erkenntnis beim Großteil der Wähler, die aggressiv auftretenden Blauen, ihre extremen Programminhalte, ihre Uraltideologie sind nicht wählbar. Auch im Zweifel entscheiden sie sich dann doch für die Demokratie. Ich liebe das, den Ostsee-Zeitung-Newsletter aufzumachen und dann mit dieser Klarheit konfrontiert zu werden und denke, perfekt, solche brauchen wir, die diese Worte finden.
Ich finde das auch super. Wie ist denn das in Sachsen-Anhalt, Heike? Ist es da ähnlich oder wie verhält es sich da als Steppe, Mediensteppe?
Also in Sachsen-Anhalt ist es halt leider auch so, dass es nur noch zwei große Tageszeitungen gibt, die beide in der Hand einer Verlagsgruppe sind, der Mitteldeutschen Verlagsgruppe, die noch dazu einem großen Medienkonzern gehört, nämlich der Bauer Media Group. Und was uns das sagt, wenn wir auf die Relationen gucken, also die haben zusammen eine Auflage von vielleicht 250.000 gedruckten Zeitungen täglich und schätzt mal, wie über soziale Medien die AfD, der AfD-Spitzenkandidat für Sachsen-Anhalt, wie viele Leute der erreicht.
Deutend mehr wahrscheinlich.
Ja, dreimal so viel allein auf TikTok.
Also, oh, wow.
Ulrich Siegmund hat über 600.000 FollowerInnen auf TikTok. Dann kommt dazu noch ein riesiges, reichweitenstarkes Instagram-Account, auch nochmal mit mehr als 300.000 FollowerInnen. Das macht halt auch deutlich, warum gerade bei jungen WählerInnen die so gut punkten kann. Weil die lesen nämlich sowieso keine Zeitungen mehr, leider.
Ja, okay, das ist natürlich erschreckende Zahlen. Da stellt sich für mich auch die Frage so ein bisschen zum Zusammenhang von Demokratie und Medien. Juli, du hast ein Interview geführt. Was ist jetzt der Zusammenhang Demokratie-Medien mal ganz runtergebrochen?
Ja, ich habe euch ein Interview mitgebracht mit der Politikwissenschaftlerin Theresa Völker. Die hat sich extrem damit auseinandergesetzt, wie eigentlich Medien und Demokratie zusammenhängen und was sich da in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Der Begriff dazu heißt vierte Gewalt und ich habe sie gefragt, was das eigentlich ist.
Wenn wir von den Medien als vierte Gewalt sprechen, dann meinen wir erstmal, dass sie eine wichtige Funktion in der Demokratie erfüllen. Sie besitzen zwar nicht den gleichen Verfassungsrang wie die Legislative, Exekutive und Judikative, also die drei klassischen Säulen der Gewaltenteilung, aber sie können sozusagen als virtuelle vierte Säule gesehen werden. Und wenn diese vierte Säule oder vierte Gewalt ins Wanken gerät, dann kann es ziemlich entscheidend dafür sein, in welche Richtung sich ein Land entwickelt. Also ob es noch eine Demokratie bleibt oder, wie man jetzt ja auch weltweit sehen kann, wenn Medien nicht mehr in der Rolle sind, frei und unabhängig zu handeln, dass dann auch demokratische Länder ins Autoritäre abrutschen. Warum? Weil Medien, vor allem ganz klassisch die Massenmedien, eine zentrale Funktion erfüllen, wenn es um politische Bildung geht, wenn es darum geht, zu informieren, Regierungen und politische Parteien auch zu kritisieren, also als klassischer Watchdog zu agieren, wenn es darum geht, kritisch nachzufragen, Missstände aufzudecken, aber auch Menschen einfach anzuregen, sich politisch zu beteiligen. Und ganz zentral ist dabei eben, dass Medien frei und unabhängig sein müssen. Also nicht vom Staat gelenkt und nicht zensiert zu werden. Und nur dann können sie ihrer Rolle gerecht werden und als vierte Gewalt dazu beitragen. Und in Zeiten von Social Media spielen sie natürlich auch eine wichtige Rolle, um unabhängig und qualitativ hochwertige Berichterstattung zu schaffen. Also sie sind dafür da, auch eine kritische Einordnung zu leisten. Und dadurch, dass sie sozusagen so eine Filterfunktion haben, anders als bei den sozialen Medien, wo radikale Inhalte häufig ungefiltert kommuniziert werden können, sollen Massenmedien eben als Wächter der Demokratie auch dazu beitragen, Ideen kritisch zu prüfen.
Ja, das ist das eine. Und dann hat sie noch den wichtigen Punkt hinzugefügt, den ihr auch schon angesprochen habt, dass ja sich auch Mediensysteme beispielsweise verändern und sowas wie Social Media dazukommen und damit auch sich neue Aufgaben für Journalistinnen sich auftun, zum Beispiel Faktenchecks zu machen, zu prüfen, ob die Informationen, die da gepostet werden, richtig sind. Genau, und deswegen sind Medien häufig auch sowas wie die Wachhunde der Demokratie. Die haben aber auch des Öfteren mal versagt oder Fehler gemacht. Und ich habe Theresa gefragt, welche Rolle die Medien denn beim Erstarken der extremen Rechten spielen. Sie hat jetzt einmal ganz deutlich gemacht, es gibt nicht den einen Grund oder nicht die eine Zeitung, auf die man jetzt mit dem Finger zeigen kann, um zu sagen, ey, ihr seid jetzt schuld. Aber sie hat mir erzählt, wie wir in die Situation geschlittert sind.
Meine Interviews zeigen, dass es letztendlich drei Faktoren gab, die eine zentrale Rolle gespielt haben, dass Journalistinnen immer der AfD immer mehr Sichtbarkeit gegeben haben und dass es so wahrgenommene ökonomische, politische und gesellschaftliche Zwänge gab. Also ökonomische Zwänge, ganz klar, dass man das Gefühl hat, ja, Nachrichtenwertfaktoren und Konkurrenz durch soziale Medien, begrenzte Ressourcen fördern einfach, dass ein Interview mit der AfD sich vielleicht besser verkauft als andere Inhalte. Und dann davon ausgegangen wird, dass man sie häufiger interviewen muss, damit man letztendlich auch relevant bleibt. Also so ein Pflichtgefühl entstanden ist. Und dann gab es natürlich auch politischen Druck. Es war häufig so eine Empfindung zu sagen, die AfD ist mittlerweile so relevant. Oder war es damals auch schon, sie ist die kritische Stimme, wir müssen mit ihr sprechen. Und dann teilweise nicht genug Zeit oder Ressourcen sind, sich so vorzubereiten, dass sie eben nicht einfach eine unkritische Bühne geliefert wird. Und dann zuletzt auch ein starker, wahrgenommener gesellschaftlicher Druck, also das Gefühl, Objektivität und ein Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung zu sein und dabei vielleicht weniger zu realisieren, dass man als Journalistin eben auch dazu beitragen kann, wie sich dann so eine politische Realität auch weiterentwickelt. Also das Gefühl, man reagiert auf den Bedarf, der da ist in der Gesellschaft, mehr Interviews mit der AfD zu sehen und fühlt sich da unter Druck. Und realisiert vielleicht weniger, wie diese Interviews auch dazu beitragen, dass diese Partei als normaler und wählbar wahrgenommen wird.
Tja, jetzt wissen wir alle, dass auch in absehbarer Zeit die Landtagswahlen hier bevorstehen. Deswegen wollte ich natürlich noch erfahren, welche Tipps Theresa denn hat, damit wir die Berichterstattung verbessern können. Und ich habe mal zusammengefasst, der erste Tipp wäre, sich nicht instrumentalisieren lassen, um die AfD noch größer zu machen. Der zweite Tipp, sich nicht einschüchtern lassen, denn es gibt zum Beispiel auch Zahlen, dass die Angriffe gegenüber Journalistinnen immer mehr zunehmen und das auch immer gefährlicher wird zu berichten. Und drittens, dass man sich einmal nochmal, dass alle reflektieren, dass die eigene Rolle die der kritischen Kontrollfunktion ist und auch bleiben sollte.
Meine Forschung zeigt, dass vor allem in Momenten der Krisen und Unsicherheit es wichtig ist, andere Stimmen zu Wort kommen zu lassen, nicht der extremen Rechten so viel Raum zu geben und in Zeiten von Wahlkampf politische Alternativen aufzuzeigen, sich nicht die ganze Zeit nur an der AfD abzuarbeiten und sich nicht auf ihre Provokationen einzulassen, weil das ist eine Strategie, sondern demokratische Alternativen zu diskutieren, zivilgesellschaftliche Perspektiven einzubringen und ganz wichtig, die eigene Rolle in Demokratien zu realisieren. Und ich glaube, das wird häufig noch unterschätzt.
Wenn wir jetzt von Verantwortung sprechen, oder eher gesagt, wenn Theresa über Verantwortung spricht, was heißt denn das mit Blick auch auf die Öffentlich-Rechtlichen und deren Verantwortung an dem Erstarken der AfD oder auch am Sterben von Timmy dem Wahl?
Auf jeden Fall haben sich auch viele Medien selbst, die für den Wahl angereist sind, die Frage gestellt, ob das eigentlich da so alles richtig ist, was die da gemacht haben, und auch, dass sie diesem Spektakel so viel Raum eingeräumt haben in der eigenen Berichterstattung. Zum Beispiel auch Zapp, das Medienmagazin, was eigentlich sich Medien anguckt, selber nochmal reflektiert hat, ja, hätten wir vielleicht doch ein bisschen weniger oder konzentrierter oder das anders machen sollen. Also es verändert sich gerade, glaube ich, viel, wie wir Medien denken, aber auch wie Medien sich selber denken.
Absolut, ja. Und Luli Theresa hat es ja schon in dem Gespräch mit dir gesagt, Medien haben eine enorme Verantwortung dafür, finde ich, wie über die AfD berichtet wird und wie deren Regierungsprogramm, deren Forderungen, deren Metapolitik eingeordnet wird oder eben auch nicht. Und das dieses Love-Hate-Relationship, würde ich jetzt mal sagen, dass die AfD zu Medien hat, zeigt sich besonders in der Art und Weise, wie im AfD-Regierungsprogramm für Sachsen-Anhalt die de facto Abschaffung des MDR verkündet wird. Ja.
Kannst du vielleicht uns mal in drei Sätzen was über den sogenannten Medienstaatsvertrag erzählen, sodass man nicht einpennt?
Ich versuch's mal, und ausnahmsweise muss ich hier wirklich aus diesem AfD-Wahlprogramm zitieren, weil es eben eine klare Drohung und auch ein klares Playbook der internationalen extremen Rechten ist. Ja? Also die AfD will das machen in Sachsen-Anhalt, was wir zum Beispiel in Ungarn in den letzten 16 Jahren gesehen haben, nämlich den Umbau von öffentlich-rechtlichen Medien, unabhängigen Journalismus hin zu einem Propaganda-Instrument. Und geframed wird das Ganze aber mit so Stichworten wie öffentlich-rechtliche Zwangsgebühren abschaffen und. Und was sie eben als erstes machen wollen, ist die sogenannten Rundfunkstaatsverträge aufkündigen. Und das, die regeln in einem Satz, dass quasi in Sachsen-Anhalt, in Sachsen und Thüringen der MDR als öffentlich-rechtlicher Sender eben flächendeckend alle Haushalte mit Radio und Fernsehen auf diversesten Kanälen versorgen kann. Und jetzt gibt es ja wirklich gute Gründe, eben auch den MDR zu kritisieren. Ich glaube, Katharina, du hast dich damit auch näher beschäftigt, was da eigentlich los ist und warum man da auch den Eindruck hat, dass die AfD eigentlich jetzt schon in den Sender reinregiert.
Was tatsächlich gestern, also nach dem Stand der Aufnahme, passiert ist, ist, dass der MDR verkündet hat, Riesenstreichungen zu unternehmen. Und dazu gehört unter anderem, dass circa 200 freie MitarbeiterInnen entlassen werden, dass aber auch zahlreiche Formate gekürzt werden, also wie zum Beispiel beliebte Formate wie der Tatort und Polizeiruf 110, aber auch neuere Filme, TV- und Podcast-Formate. Das heißt, die alten, die schon abgedreht sind, werden natürlich weiter bestehen bleiben, aber es soll nichts Neues gedreht werden. Und das sind schon riesen Einschränkungen, die ja auch, die natürlich einhergehen mit nicht genug Finanzen, was wiederum eine eigene Geschichte hat. Die Rundfunkgebühren sollten erhoben werden. Die Länder setzen das nicht durch. So entsteht auch ein Mangel an Ressourcen. Aber auch gleichzeitig wirkt der Reformstaatsvertrag, der das Programm moderner, aber auch schlanker machen sollte. Reformen sind jetzt erstmal nichts Schlechtes und können auch echt zu einer Verbesserung beitragen. Gleichzeitig, vor dem, was du gerade gesagt hast, Heike, und dem Programm der AfD und dem Bedürfnis, die Öffentlich-Rechtlichen und damit ja auch den MDR komplett einzustampfen, beziehungsweise nach der eigenen Ideologie sehr umzugestalten, ist das natürlich erstmal, finde ich, nicht das beste Zeichen, dass da fast schon, also so könnte man es lesen, wie eine Art vorauseilender Gehorsam passiert und schon ganz viel eingestrichen wird. Dabei geht nämlich auch wahnsinnig viel verloren, nämlich unter anderem, darüber hatten wir jetzt vorher auch schon gesprochen, entsteht natürlich auch so eine Monopolisierung von Medienorten. Also kleinere Orte werden auf größere umgelagert. Und gleichzeitig verschwinden aber auch Angebote zu ostdeutschen Themen und Perspektiven, die mit dem MDR mitgeliefert werden dadurch.
Ja, total. Also ich kann auch andocken mit dem und kann euch ein bisschen Input geben zu den Öffentlich-Rechtlichen hier in MV. Der NDR MV ist gekoppelt an Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein und deswegen nochmal so ein bisschen anders drauf, würde ich sagen. Der ist aber natürlich hier auch Wahlkampfthema und auch hier ist schon die Idee gefallen öffentlich, dass der Medienstaatsvertrag gekündigt werden soll, um auch Reformen zu erzwingen, weil zu groß, zu teuer, politisch nicht ausgewogen und so weiter. Ich kann mich eigentlich nur dem anschließen, was du gerade gesagt hast, Katharina. Auch hier gibt's gerade aus der Perspektive von vielen freien Journalistinnen viele Strukturen, die der Veränderung bedürfen und die man verbessern kann. Gleichzeitig habe ich auch ein Zitat gefunden vom Justiziar des NDR, der auf die Idee reagiert, dass dieser Medienstaatsvertrag gekündigt werden soll. Und der sagt, naja, das ist halt nicht wie ein Vertrag im Fitnessstudio, den man einfach so kündigt, wenn man keine Lust mehr hat. Und das finde ich ganz gut, um auch festzustellen, ja, wenn es Unzufriedenheiten gibt, müssen wir die halt so formieren, dass es anders funktioniert, dass wir uns anders aufstellen und nicht sagen, okay, dann schaffen wir einfach die Öffentlich-Rechtlichen ab. Ich habe etwas für euch vorbereitet, ein Quiz. Wir machen jetzt mal ein kleines Spiel. Es heißt die besten Vorurteile gegen Ossis. Und vor mir liegt eine Auswertung von zwei Leuten, Martin Koplin und Olaf Jacobs. Die beiden haben eine Analyse gemacht und extrem viele Zeitungsartikel analysiert. 321 Millionen Zeitungsartikel analysiert.
Oh wow, okay.
Ja. Ja, wird ein hartes Quiz für euch.
Ich dachte, ich kenne alle Vorurteile und Stereotype über Ossis, aber bei Millionen, okay, ich schneide mich an.
Ja, genau, und jetzt kommt's aus den Jahren 1990 bis 2024. Und die haben ausgewertet, welche Begriffe in den Artikeln über Ostdeutschland über- oder unterrepräsentiert waren, also welche Begriffe gehäuft mit Ostdeutschland Bezug vorkamen und haben ebenfalls noch bewertet, ob das positive oder negative Begriffe waren. Ich habe hier einen Wecker neben mir stehen. Ich stelle den auf 30 Sekunden und ich wette, dass ihr in diesen 30 Sekunden mir 5 der 20 Adjektive nennen könnt, die ich hier aufgerufen habe. Also vor mir liegt eine Liste der am stärksten überrepräsentierten Adjektive in Artikeln, die Ostdeutsch beinhalten, im Zeitraum von 2020 bis zum Stichtag 2024. Und jetzt würde ich euch einfach mal herausfordern und sagen, los geht's.
Oh Gott, aber Adjektive gut und schlecht. Okay, provinziell.
Nein.
Engstirnig.
Nein.
Meckernd.
Nein.
Das ist kein Adjektiv. Meckerig. nörgelnd. Das ist auch kein Adjektiv. Warte mal, oh Gott, Grammatik. Rechts.
In wie? Gute Richtung?
Autoritär geprägt.
Ja. Nee, aber gut, ja, weiter so.
Homogen ist bestimmt kein Wort, aber. Los, Heike, du musst auch eins sagen. Ich schwimme.
Ich schwimme total.
Oh wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich so schlecht darin bin.
Ich hätte das ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Ich merke, wenn ich darüber nachdenke, fallen mir zu viele Menschen ein, die ich positiv kennengelernt habe, als dass mir negative Begriffe einfallen.
Also all diese Begriffe, die hier draufstehen, zu 70% haben wir die in diesem Podcast entweder irgendwie thematisch behandelt oder sie kommen zum Beispiel in der nächsten Folge vor. Oder
Faschisten.
Ja, faschistisch, Nummer 12.
Düster.
Na, es geht ja wahrscheinlich sehr in die Richtung, dass sie alles, was so Richtung rechts geht, was autoritär geprägt ist, was engstirnig, fand ich eigentlich gar nicht schlecht, im Sinne von auch so mit einem geringeren Horizont aufgewachsen. In die Richtung sehe ich ganz häufig Bezeichnungen.
Meinst du vielleicht rückwärtsgewandt?
Rückwärtsgewandt.
Das ist plötzlich. Oder denkst du an das Wort abgehängt?
Abgehängt, ja.
Okay,
ja.
Das habe ich schon so lange nicht mehr gelesen, das Wort abgehängt. So,
das sind tatsächlich, Entschuldigung.
Ja, nee, ich denke dann immer an blühende Landschaften.
Das sind tatsächlich so Wörter, also sind auch sehr konkrete Wörter, ne? Abgehängt, wenn ich es andersrum hören würde, wenn ich hören würde, abgehängt, wüsste ich sofort, ach, es geht mal wieder um den Osten.
Voll, ja.
Rückwärtsgewandt, ach, hallo, here we are again. Total. Auf die konkreten Wörter zu kommen, finde ich gar nicht mal so leicht, aber andersrum macht es total Sinn.
Ich lese euch einmal mal im Schnelldurchlauf die Liste vor. Ihr werdet sofort ein Gefühl dazu haben, glaube ich. Überfremdet, völkisch, unterrepräsentiert, sozialistisch, antifaschistisch, ausländerfeindlich, rechtsradikal, fremdenfeindlich, rechtsextrem, kapitalistisch, sowjetisch, faschistisch, kommunistisch, reaktionär, marginalisiert, ideologisch, rückwärtsgewandt, abgehängt, fehlend und ambivalent.
Puh, das ist der Osten.
Das ist Ostdeutschland.
Aber wow. Da sind ja auch total viele Dinge, also es erschlägt einen natürlich, wenn man das so hört. Und da sind ja auch total viele Dinge dabei, die sich widersprechen. Weil das erste Wort überfremdet, denn das ist ja totaler Quatsch. Also sowohl in seiner ideologischen Aufgeladenheit des Wortes, ja, also überfremdet ist ja immer schon ein ideologisches Wort, aber das ist es ja auch einfach nicht hier in Ostdeutschland. So, interessant. Kapitalistisch und sowjetisch gleichzeitig finde ich auch interessant. Hier ist ein bunter Blumenstrauß an negativen Wörtern. Gibt es auch ein positives Wort, was mit dem Osten Zusammenhang gebracht wird in diesem?
Ja, das ist jetzt eine Frage der Bewertung natürlich. Also es kam auch das Wort antifaschistisch natürlich vor. Ja, ambivalent könnte man ja jetzt noch so eine Grauzonennummer einordnen.
Antifaschistisch ist natürlich ein tolles Wort, finde ich. Ich hatte nur faschistisch gehört. Beides kommt im Osten auch vor. Es ist aber auch interessant dahingehend, womit ich mich immer wieder und jetzt auf die Strecke sehr lang beschäftigt habe, ist, wie Narrative, also Erzählungen um den Osten gesponnen werden im Vergleich zu Westdeutschland. Also ich würde behaupten, dass es bis heute und in den letzten Jahren ist es so ein bisschen besser geworden, aber sehr lange und zum Teil auch bis heute eine Erzählung gibt über Ost- und Westdeutschland, die immer noch aus dem Kalten Krieg stammen. Nämlich so eine ganz starke Dichotomie, also auf der einen Seite Ostdeutschland, auf der anderen Seite Westdeutschland als zwei duale, zwei gegensätzliche Gebiete. Und die werden immer so wechselseitig beschrieben. Das heißt, der Westen kosmopolitisch, vielfältig, offen versus der Osten homogen, abgeschlossen, rückwärtsgewandt, der Westen demokratische Erfolgsgeschichte, der Osten autoritär geprägt und so weiter. Also immer so zwei Dinge, die so wie so ein Spiegel funktionieren. Und das sind Narrative, die ganz lange das mediale Berichten über den Osten geprägt haben. Und Juli, du hattest gerade gesagt, dass es darauf ankommt, wie man diese Begriffe liest, also ob man die als positiv oder negativ empfindet. Und das finde ich total interessant dahingehend. Ich habe mir sehr lange oder mehrere Jahre auch so rechte Medien angeschaut, die sehr viel Abonnentinnen haben beziehungsweise eine große Leserschaft haben. Und da geht es ganz häufig darum, den Osten in Anführungsstrichen wieder positiv zu malen. Im Sinne von die Begriffe, die du gerade auch genannt hast und die ich jetzt auch nochmal aufgezählt habe, autoritär geprägt, homogen, nicht so demokratisch, nicht so vielfältig wie Westdeutschland, was ja immer negativ gezeichnet wurde von den klassischen Medien, wird in den rechten Medien ganz positiv aufgegriffen im Sinne von, ja, na klar, und das wollen wir auch genauso haben. Und darüber finden wir auch Verbündete in anderen östlich geprägten Regionen. Also der Osten kann mal wahlweise Ostdeutschland sein, kann aber auch mal der gesamte ehemalige Ostblock sein, ist mal Russland, ist mal Kroatien, whatever. Hauptsache, man findet zusammen über so eine vermeintliche Idee, wie der Osten so tickt und lädt all das Antidemokratische ganz positiv für sich selber auf. Und das ist natürlich ein enormes Problem. Und ein Problem ist auch, dass jenseits der extremen Rechten diese Erzählungen über den Osten so lange kursierten und damit auch eine Verdrossenheit entstanden ist und ein mangelndes Vertrauen gegenüber den klassischen Medien in Ostdeutschland, aber auch eine emotionale Lücke entstanden ist, wo mal anders über den Osten berichtet wird und wo ausgebrochen wird aus diesem dichotomen Erzählen. Und dazu gibt es tatsächlich auch Studien, die sich mit dem Vertrauensverlust und dem Mangel an Repräsentation der Ostdeutschen in den Medien beschäftigen. Und da gibt es eine Studie, den Digitalkiosk Readly. Die Studie ist von 2025 und da werden mehrere Punkte festgestellt mit Blick auf, wie Ostdeutsche auf die Medien schauen. Und da geht es eher um Gefühl, also Medienvertrauen und Repräsentation. Da empfinden 7 von 10 Ostdeutschen sich nicht ausreichend repräsentiert in den klassischen Medien, während es in Westdeutschland 6 von 10 sind. Da kann man sagen, okay, ist kein Riesenunterschied, aber es ist ein signifikanter Unterschied. Es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen Ost und Westen und es sind schon 10%. Wie gesagt, es geht hier um Gefühle und Stimmungen, nicht ob das wirklich so ist. Es wird in der Studie auch festgestellt, dass es eben dadurch eine Nachrichtenvermeidung in Ostdeutschland gibt. Also Ostdeutsche geben an, dass sie aus Selbstschutzgründen aktiv Nachrichten vermeiden und eine gewisse Nachrichtenmüdigkeit empfinden beziehungsweise eine enorme Skepsis gegenüber den Nachrichten. Und es wird auch festgestellt, dass es gleichzeitig aber ein höheres Vertrauen in regionale Medien gibt und natürlich eine große Affinität den sozialen Medien gegenüber. Ich finde das daher interessant, weil ich mich jetzt nicht in das typische Wutbürger-Publikum einsortieren würde. Und gleichzeitig fühle ich ganz viel davon auch. Ich fühle mich nicht in meiner Meinungsfreiheit eingeschränkt. Das halte ich auch für Quatsch. Aber ich fühle aus ganz unterschiedlichen Gründen auch keine große Repräsentation in den Medien, aber auch aus Ost, also auch weil ich Ostdeutsche bin. Und das ist erstmal nur ein Gefühl, ob das so stimmt oder nicht, kann ich dieses Gefühl aber nachvollziehen. Und was ich mir total wünschen würde, merke ich in diesem Gefühl, ist, dass diese Lücke, die ich vorher beschrieben habe, der Repräsentation, dass die durch ein gutes Medium ausgefüllt wird. Also, dass es ein ostdeutsches Medium gibt, was regional, es überregional zu den ganzen regionalen Besonderheiten berichtet, aber auch einen Blick aufs große Ganze hat. Ich glaube schon, dass der Osten, also Ostdeutschland, ein historisch anders gewachsener Kulturraum erstmal ist, der seine Besonderheiten hat, im Guten wie im Schlechten. Und ich würde mich gerne besser dazu informiert fühlen. Und zwar ohne, dass in diese Fallen getappt wird, dass man irgendwie den Osten auf eine bestimmte Weise darstellt, zugunsten, dass der Westen auf eine andere bestimmte Weise dargestellt wird. Ob es das Medium gibt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, ich habe es noch nicht gefunden und es gibt, und ich habe das Bedürfnis, dass diese Lücke ausgefüllt wird. Es gibt aber Medien, die sich ganz explizit auf den Osten beziehen. Auch schon in ihrem Namen. Zum Beispiel die OAZ.
Ich hätte noch eine Zwischenfrage dazu. Ich finde das irgendwie total nachvollziehbar, Katharina, was du beschreibst. Und ich finde das auch, diese Lücke, die geschaffen wird, die versuchen jetzt ja Menschen zu füllen. Mhm. Und eigentlich ist die OAZ ja auch angetreten mit dem Ziel, Leitmedium für Ostdeutschland zu werden. Und aber auch das einzulösen, was du beschrieben hast, nämlich der Verlag hat angekündigt, dass er sich von Ost-West-Zuschreibungen, Ostalgie und Opfernarrativen abgrenzen möchte. So, schafft er das, würde ich mich jetzt mal fragen.
Genau, und dazu habe ich mit Matthias Meissner gesprochen, der selber Journalist ist, der in den 1990er Jahren lange für die Deutsche Presseagentur in Dresden war. Und ich habe ihn genau das gefragt.
Die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung gibt es seit Februar und wer wissen will, was da passiert ist, der muss sich anschauen, was seit 2019 mit der Berliner Zeitung passiert ist. Damals hat Holger Friedrich die Berliner Zeitung gekauft, 2019, und personell und inhaltlich sehr stark umgebaut. Der Anspruch der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung ist, ein ostdeutsches Leitmedium zu sein. Und es wird argumentiert, es gäbe eine Repräsentationslücke der Ostdeutschen in der Medienlandschaft, was durchaus stimmt. Nur, wir kommen darauf ausführlicher, so wie Holger Friedrich, der nun auch Verleger der Ostdeutschen Allgemeine ist, diese Repräsentationslücke füllt, so ist es aus meiner Sicht grundfalsch und führt in eine totale Schieflage.
Nimm uns mal mit in eine der jüngsten Ausgaben.
Zugleich bemüht sich die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung aber auch um Gesprächspartner aus dem demokratischen Spektrum. Das ist ihnen teilweise auch gelungen. Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident, hat gleich in der ersten Ausgabe ein Interview gegeben. Sigmar Gabriel kam vor, Mützenich von der SPD kam vor. Also es gibt durchaus auch Politiker im demokratischen Raum, die dieses Medium ernst nehmen. Ich finde, dass damit eine problematische Normalisierung rechtsextremer Diskurse verbunden ist, weil zugleich wird dann auch eben das ganz normal gefunden, dass man total nett über Tino Chrupalla schreibt oder auch den Vordenker der neuen Rechten, Götz Kubitschek, interviewt. Der war ursprünglich für die Berliner Zeitung interviewt worden, aber die Ostdeutsche Allgemeine hat das Kubitschek-Interview in ihrem Online-Angebot übernommen. Michael Kretschmer ist kein Rechtsextremer, aber er macht es normal, dass mit Rechten geredet wird und macht es zu einem Alltagsgeschehen, dass auch so ein Medium genauso ernst genommen wird wie die Süddeutsche Zeitung oder die Sächsische Zeitung oder die Leipziger Volkszeitung oder andere ostdeutsche Regionalzeitungen.
Ich finde das total interessant und gleichzeitig begegne ich immer wieder der Frage, also mir wird immer wieder Ich werde immer wieder gefragt, wie können wir denn dieses Ost-West-Ding endlich überwinden? Braucht es denn das wirklich eine eigene Ost-Identität? Und das ist natürlich auch eine eigene Folge wert, Ost-Identität. Aber ich würde das gerne mal von Matthias Meissner wissen. Ist denn diese Ost-Identität, auf die die OAZ anspielt, ist das überhaupt förderlich?
Der Anspruch der Ostdeutschen Allgemeine, diese Repräsentationslücke zu füllen, ist formuliert. Aber er wird aus meiner Sicht nicht eingelöst. Er wird dann eingelöst, wenn man sagt, okay, Ostdeutsche finden toll, dass Putin die Ukraine überfallen hat. Der Anspruch wird erfüllt, wenn man davon ausgeht, dass die allermeisten Ostdeutschen die AfD wählen oder ersatzweise BSW. Aber das ist so eine schräge Geschichte und so ein schräges Verständnis von Ostdeutsch, dass das überhaupt nicht hilfreich ist, wenn es darum geht, darüber zu diskutieren, wie Ostdeutsche verstärkt in den Medien vorkommen. Interessanterweise haben sich eine ganze Reihe ostdeutscher Regionalzeitungen, die ja tatsächlich in großen Westverlagen erscheinen, nach Ankündigung der OAZ oder nach Start der OAZ dazu entschieden, ihre Ostdeutschland-Berichterstattung zu verstärken. Wenn die Ostdeutsche Allgemeine das erreicht hat, dann hat sie tatsächlich was Gutes erreicht.
Ist das Geschäftsmodell der OAZ eigentlich das Marktsegment 30-40% AfD-Wählende in den ostdeutschen Bundesländern anzusprechen?
Ich glaube tatsächlich, dass viele ostdeutsche Regionalzeitungen durchaus auch im Blick haben, dass das Land nach rechts gerutscht ist, dass der Osten besonders nach rechts gerutscht ist. Und es ist jetzt nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass eine mitteldeutsche Zeitung in Halle oder eine Ostsee-Zeitung in Rostock per se AfD-feindlich berichten. Ich finde es manchmal sogar problematisch, dass da 1:1 Pressemitteilungen in ostdeutsche Regionalzeitungen fließen. Aber ja, klar, wirtschaftlich gedacht ist die Ostdeutsche Allgemeine so angelegt. Dieses nach rechts abgedriftete Publikum einzufangen. Mir ist wichtig zu sagen, dass sie das auf eine ziemlich verlogene Weise tun. Erst durch den Abgang des ersten Chefredakteurs der OAZ, Dorian Bargans, geboren 1993 in Duisburg, ist ja vielen so klar geworden, huch, die haben einen westdeutschen Chefredakteur. Und das Kuriose ist, kaum war der weg, wurde als Chefredakteur eingesetzt Philipp de Bion, der ebenfalls ein Westdeutscher ist. Also sie haben es bis heute nicht mal geschafft, einen ostdeutschen Chefredakteur oder eine ostdeutsche Chefredakteurin für ihre Zeitung zu finden und behaupten dann, Ostdeutsch sei keine Frage der Herkunft, sondern sei eine Frage der Haltung. Diese Definition von Ostdeutsch, die Holger Friedrich mit seinen Leuten da wählt, die finde ich wirklich schräg.
Also siehst du in diesen 3 Monaten, wo es die OAZ gibt, eine Definition von Ostdeutschland sich herauskristallisieren oder ist es eine Fiktion?
Naja, man kann, Definition ist jetzt so ein großer Begriff, man muss sich halt angucken, wer in dieser Zeitung Raum bekommt, ja. Und das sind einerseits Menschen, die die Politik des Kreml gut finden. Neben der AfD spielt da tatsächlich das BSW eine gar nicht so unwichtige Rolle. Eigentlich ist diese Partei ja weitgehend tot. In der OAZ lebt sie noch. Und andererseits ist es halt so ein Umfeld von AfD, Menschen, die nicht unbedingt in der AfD sind, aber mit der AfD sympathisieren, bei der AfD auftreten. Das ist etwa die frühere Grünen-Politikerin Antje Hermenau, Uwe Tellkamp, der Schriftsteller Uwe Steimle. Man kann das weit fortführen, diese Aufzählung. Alles Menschen, die auch nicht kritisch befragt werden oder kritisch vorgestellt werden, sondern wo es immer irgendwie ganz, ganz liebevoll alles zugeht. Ich würde mich freuen, wenn die Diskussion, die es wegen der OAZ über die Medienlandschaft in Ostdeutschland gibt, dazu führt, dass verstärkt auch in den Redaktionen der etablierten Medien darüber nachgedacht wird, wie kriegt man eine Berichterstattung hin, die nicht nur von außen schaut, was im Osten passiert, sondern die wirklich auch viele ostdeutsche Stimmen zu Wort kommen lässt.
Ich finde den Aspekt, vor Ort zu sein und aus den Orten zu berichten, total wichtig und richtig, weil das ist ja auch immer eine Kritik und auch eine absolut berechtigte Kritik, dass über den Osten gesprochen wird und zu wenig aus dem Osten. Und man kann natürlich, der Osten ist kein homogener Ort, es ist nicht egal, wo man ist im Osten, sondern man muss vor Ort sein. Und da sind wir wieder bei dem Thema Lokaljournalismus. Und ich habe jetzt was ganz Positives über den Lokaljournalismus gesagt und gleichzeitig merke ich, und das ist bestimmt völlig zu Unrecht, aber ich merke, dass ich höre das Wort Lokaljournalismus und in meinem Kopf stellt sich so eine Langeweile ein, weil ich denke, dann steht da sowas drin wie, die Freiwillige Feuerwehr hat sehr erfolgreich die Katze vom Dach gerettet. So. Und wahrscheinlich ist das nicht so, aber ich glaube, vielleicht hat Lokaljournalismus ein kleines Imageproblem. Weiß ich nicht. Vielleicht ist auch gerechtfertigt. Juli, du arbeitest in Mecklenburg-Vorpommern. Siehst du dich als Lokaljournalistin?
Ich habe sowas Neues für mich erfunden. Ich habe die Begrifflichkeit der überregionalen Lokaljournalistin für mich erfunden.
Das ist doch geschummelt, oder nicht?
Für mich war das in meiner Berufswerdung natürlich auch eine riesige Frage. Okay, also wenn ich weiterhin Journalismus machen möchte, bin ich dann wirklich hier richtig? Und möchte ich nicht lieber für die ganzen tollen Medienhäuser in den Großstädten arbeiten? Und jetzt bin ich aber ganz froh, dass ich mich bewusst fürs Bleiben entschieden habe, weil ich hier auf Geschichten stoße, wie zum Beispiel letztens ein Jugendzentrum, das dicht gemacht hat in einer Stadt, die gleichzeitig für rechtsextreme, sehr gefestigte und seit Jahrzehnten gefestigte Strukturen bekannt ist. Und was das bedeutet, quasi, wenn dann so eine demokratische Struktur, wie so ein Jugendzentrum absäuft, habe ich aufgeschrieben und dachte, ja gut, also na klar kann man das jetzt irgendwie so als MV-Story labeln, aber eigentlich ist das eigentlich eine Stellvertreterin für Probleme, die mindestens die ostdeutschen Bundesländer und perspektivisch auch die westdeutschen Bundesländer trifft. Und deswegen finde ich das sehr besonders, weil, wie gesagt, hier vor Ort wenige bis keine Leute sind, die eben genau das aufschreiben und damit auch sichtbar machen, was hier gerade alles an demokratischen Strukturen verloren geht.
Naja, und das ist ja auch genau, muss man jetzt auch sagen, einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen, oder? Weil wir nämlich auch die Erfahrung gemacht haben, dass viele Leute vor Ort uns erzählen, wir machen hier was im Positiven, also Initiativen, Jugendclubs, Kultur, und niemand berichtet mehr darüber. Regional nicht mehr und überregional schon gar nicht. Und umgekehrt, niemand gibt uns auch eine Stimme. Also, und ich finde ein Beispiel, und das kommt auch aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben ja in der zweiten Folge über Demmin gesprochen und die Proteste gegen den Neonazi-Aufmarsch am 8. Mai. Und das liegt jetzt, Stand unserer Aufnahme heute, 2 Wochen zurück. Und die Frage ist wirklich, wer hat denn darüber überhaupt berichtet in MV und überregional? Und haben wir vielleicht sogar eine Exklusivstory?
Also überregional, also es wird schon immer mehr, muss man auch der Fairness zu sagen. Und das wird schon auch jetzt mittlerweile anders aufgearbeitet, Demin. Aber Heike, du hast trotzdem recht. Wir haben eine lokale Journalistin, nämlich unsere tolle Kollegin Lilly Biedermann, nach Demin geschickt, die mal wirklich mit den Menschen gesprochen hat, die da vor Ort waren. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Ich stehe hier auf einer Wiese bei Demin. Rundherum ist Industriegebiet. Und eine Handvoll Menschen hinter mir baut gerade große Zelte auf, Wasserleitungen werden verlegt und die Dixies sind auch schon aufgestellt. Das sind die Aufbauarbeiten für das Protestcamp rund um den 8. Mai. Es werden etwa 200 Menschen erwartet, wurde mir gesagt. Und ich stehe mit Hans. Hans lebt seit über 10 Jahren in Demin. Ihm gehört die Wiese, auf der das Camp hier aufgebaut wird und damit auch ein Stück von Demin, wie er selbst sagt.
An Demin hat mich eigentlich fasziniert, dass es eine doch recht schöne Stadt ist. Und ich liebe es auch, wenn hier ab und zu mal die Möwen schreien, weil ich dann irgendwie denke, naja, ich bin nicht ganz am Meer, aber es ist okay. Ne? Und du hast halt hier sehr weitläufige Wasserlandschaften und Moorlandschaften. Und du hast eigentlich auch so ein bisschen dieses Ambiente, jeder kennt jeden. Und das hat mich so ein bisschen an den Ort erinnert, in dem ich in meiner Kindheit aufgewachsen bin. Das ist Freudenheim. Das ist ein Stadtteil von Mannheim. Ne? Ja. Ich glaube, als ich hierher gezogen bin, war das Durchschnittsalter etwa so alt wie ich. Und also so irgendwie 44, 45. Ne? Und jetzt bin ich aber 56. Und dann ist halt das Durchschnittsalter, denke ich mal, jetzt auch höher. Und das ist natürlich irgendwie problematisch. Und ich sehe auch mit Sorge in die Zukunft, wie, denke ich, alle Deminer mit Sorge in die Zukunft blicken, wie diese sozioökonomische Entwicklung hier in dieser Stadt weitergeht. Ne? Also Arbeitsplätze teilweise abgebaut oder auch einfach Geschäfte machen zu, weil der Eigentümer einfach sagt, nee, ich brauche nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Und was setzen wir dem entgegen? Und was wir dem jetzt zum Beispiel in den nächsten Tagen entgegensetzen, ist, dass hier eine ganze Menge Leute von außerhalb hierher kommen und hier campen werden. Und das finde ich toll. Also ich finde es einfach durchweg positiv. Ja.
Überall in den Minen, auch wenige Meter vom Camp hier entfernt, hängen Plakate, auf denen steht, die Mine sind keine Nazis, Antifa stoppen. Regelmäßig fahren hier auch Autos mit dem Miner Kennzeichen vorbei. Von den Insassen schauen manche neugierig, andere eher skeptisch. Auch Hans erzählt von Gesprächen mit kritischen Nachbarn.
Ja, die sind halt der Meinung, dass man diesen Trauermarsch, der ja außer in Demin eigentlich nur noch in Dresden stattfindet von Ultrarechts, dass man so etwas wegschweigen könnte. Und das ist natürlich politisch, journalistisch, ist das halt purer Unsinn, sowas zu glauben, weil Öffentlichkeit so nicht funktioniert. Deswegen müsste sich eigentlich von den Bürgern der Minen der Widerstand eigentlich dagegen richten, primär, dass ja der Trauermarsch von rechts nicht stattfindet, weil ja dann eigentlich auch zumindest mal ein Aspekt des 8. Mai, nämlich dieser sehr stark antifaschistische Aspekt, ja dann auch eben in den Hintergrund rücken würde.
Ich habe gerade auch nochmal mit Rosa gesprochen. Rosa ist Pressesprecherin des Bündnisses, das seit vielen Jahren die Proteste hier gegen den rechtsextremen Trauermarsch organisiert. Und ich habe Rosa gefragt, wie wollt ihr denn hier mit diesem Camp die Leute vor Ort erreichen, also die Deminerinnen und Deminer?
In den letzten Jahren hatten wir immer so ein paar gewisse Probleme. Also zum einen so Leute, die von weiter weg kamen, die mussten immer relativ früh schon wieder weg vom 8. Mai von der Demonstration und vor allem auch von der Befreiungsparty hinterher. Das ist der eine Grund, warum wir hier dieses Camp gemacht haben. Der andere Grund ist, dass wir dafür sorgen wollen, dass Menschen von außerhalb sich besser mit den Leuten hier vor Ort vernetzen. Und da ist so ein Camp, wo die dann für ein paar Tage sind, eigentlich eine sehr gute Möglichkeit.
Vielen Dank nochmal an Lilly. Die Besonderheit des Beitrags, den wir haben, ist, dass sie wirklich mit den Menschen, also einerseits mit einer Person gesprochen hat, die beim Aktionsbündnis 8. Mai für die Presse zuständig ist, Und einem Menschen, der sich da einfach immer vor Ort engagiert und diesen Menschen Gehör zu verschaffen.
Mir sind diese kleinen Geschichten von vor Ort natürlich auch wichtig und ich höre die viel zu selten und möchte von solchen Protestaktionen, Demien, aber auch von anderen engagierten Personen natürlich gerne sehr viel mehr mitbekommen. Und gleichzeitig ist es auch für und gleichzeitig ist es aber auch total wichtig, dass die Leute vor Ort, die kennen natürlich ihre Sachen, die passieren, aber auch eine andere Einordnung von Phänomenen vor Ort bekommen. Und es gibt eine Studie, über die gerade berichtet wurde, da geht es um das Verhältnis von Lokaljournalismus und demokratiefeindlichen Positionen, beziehungsweise ganz konkret gesagt, die These der Studie ist, umso weniger Lokaljournalismus es gibt, umso stärker wird die AfD. Und das ist eine Studie, die wurde in Baden-Württemberg geführt, also weit weg vom Osten, aber natürlich trotzdem sehr vergleichbare Phänomene. Und da wurde sehr klar, also da wurde die Landtagswahl 2021 untersucht und es wurde ein signifikanter Unterschied festgestellt, da in Regionen, wo es noch Lokalzeitungen gab und wie häufig dort die AfD gewählt wurde im Vergleich dazu, wo es keine Lokalzeitungen mehr gab, also wo eine Nachrichtenwüste herrschte und die AfD gewählt wurde. Und jenseits von allen anderen Faktoren, die es natürlich auch gibt, also Lokalmedien sind nicht der einzige Faktor, aber jenseits von all den anderen Faktoren kann man trotzdem innerhalb dieser Studie feststellen, dass das Vorhandensein von lokalen Medien ein eigenständiger und signifikanter Faktor im Wahlverhalten sind. Und das liegt eben daran, dass Lokalzeitungen unter anderem die Möglichkeit haben, bestimmte KandidatInnen, die aufgestellt sind, nochmal ganz anders einzuordnen und auch deren Narrative oder Selbsterzählungen nochmal kritisch zu hinterfragen, was ja total ein wichtiger Faktor in der Demokratie ist.
Ich glaube, der zentrale Satz dieser Studie ist ja auch wirklich, da wo Lokaljournalismus stirbt, da wächst die AfD. Das jedenfalls sagt der Wüstenradar von der Hamburg Media School. Und wenn wir jetzt nach Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt gucken, dann können wir das, glaube ich, leider 1:1 sozusagen bei der Versteppung und bei der Wüstenwerdung zuschauen.
Leider ja. Ich merke, ich brauche mal was Positives und etwas aus unserer Kategorie MutmacherInnen. Es gibt natürlich immer noch Lokaljournalismus in Sachsen-Anhalt und da gibt es auch ganz tolle Beispiele. Und eins davon ist das Radio Korax in Halle in Sachsen-Anhalt. Das ist ein freies Radio und ich würde gerne mal von denen hören, wer sie eigentlich sind.
Radio Korax ist ein freies, nicht kommerzielles Radio in Halle an der Saale. Seit 26 Jahren senden wir hier 24 Stunden Programm am Tag und es geht eben nicht um Quoten, um Werbung, um Profit, sondern wir sind unabhängig, wir sind selbstorganisiert und getragen von den Menschen, die es selber machen. Radio Korax ist ein Ort für alle, die etwas zu sagen haben in ihren eigenen Worten, in ihren eigenen Sprachen. Ein Ort für Perspektiven von Menschen, die in unserer Gesellschaft mit ihren Stimmen sonst vielleicht auch weniger Gehör finden. Musik abseits von Mainstream und Themen, die bewegen, herausfordern, die uns auch gesellschaftlich manchmal trennen, aber eben auch verbinden. Und als lokale Plattform für über 400 ehrenamtliche Vereinsmitglieder fördern wir hier in Halle den offenen Austausch, versuchen die Vielfalt an Perspektiven in Halle und auch in Sachsen-Anhalt sichtbar zu machen. Und dabei ist es uns wichtig, uns aber auch zu positionieren gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und gegen völkische Propaganda. Das ist also etwas, worauf wir uns einigen. Unser Anspruch ist, gemeinsam über das Programm zu entscheiden und wir wollen eben auch allen Menschen, die wollen, den Zugang zur Medienöffentlichkeit ermöglichen. Also in dem Sinne machen wir auch viel Workshops, in denen Menschen lernen können, wie sie selber Radio machen können. Es gibt spezielle medienpädagogische Angebote, so senden zum Beispiel auch Kinder und Jugendliche ihre ersten Beiträge hier. Es gibt inklusive Radioredaktionen, es gibt ein mehrsprachiges Radioprojekt. Bei uns gibt es viele auch Redaktionen, die kollektiv arbeiten, die diskutieren. Und wir versuchen uns auch immer darin, neue Sachen auszuprobieren, neue Formate, Live-Sendungen aus dem öffentlichen Raum.
Ein Projekt, was ich ganz besonders finde an Radio Korax, ist das Projekt Common Voices, wo geflüchtete Menschen das Radioprogramm gestalten. Und auch dazu würde ich total gerne mehr hören.
Common Voices Radio ist eine mehrsprachige Radiosendung von Geflüchteten und Migrantinnen aus Halle und Umgebung. In der Sendung und Redaktion geht es um Themen, Fragen und Erfahrungen, die für migrantische Communities in Halle wichtig sind. Gleichzeitig ist Common Voices auch ein Treffpunkt, an dem Menschen durch gemeinsames Radiomachen zusammenkommen und sich austauschen können. Ziel ist es hier, Radio als Brücke für mehr Verständnis und Austausch zwischen Menschen und Communities zu nutzen. Gegründet wurde Common Voices im Jahr 2016, nachdem es aufgefallen ist, dass migrantische Stimmen in den Medien und auch Korax oft unterrepräsentiert sind. Deshalb wurde ein Raum geschaffen, in dem Menschen ihre eigenen Geschichten und Perspektiven dann selbst erzählen können. Die Sendung läuft jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr und in diese 2-Stunden-Sendung werden ganz unterschiedliche Themen behandelt, also von persönlichen Geschichten und kulturellen Interessen der Sendungsmachenden bis zu politischen Themen und gesellschaftlichen Diskussionen. Und dadurch entsteht ein vielfältiges Programm mit vielen verschiedenen Perspektiven und Stimmen.
Und man muss wirklich dazu sagen, die AfD hat so viel Angst vor freien Radios und gerade auch vor Radio Korax, dass sie in dem langen Kapitel, das sie dem Umbau und der Abschaffung der Medien, so wie wir sie kennen, in Sachsen-Anhalt in ihrem Regierungsprogramm gewidmet haben, Radio Korax ein eigenes Unterkapitel gewidmet haben. Und da heißt die Überschrift: Radio Korax den Geldhahn zudrehen.
Ich habe euch aber natürlich selbstverständlich auch noch ein Positivbeispiel aus Mecklenburg-Vorpommern mitgebracht, nämlich den Rostocker Strohhalm und mit dessen Chefredakteur Morten Hübel gequatscht. Der hat mir erzählt, dass es den Strohhalm seit 30 Jahren gibt und dass das die einzig noch verbliebene Straßenzeitung in MV ist, gegründet in den 90ern, weil die Situation damals natürlich war, dass viele Menschen ihre Arbeit verloren haben und die Idee, dass man jetzt eine neue Struktur schafft. Da aus dieser Idee heraus ist der Strohhalm entstanden und ich habe ihn gefragt, was den Strohhalm jetzt eigentlich so besonders und so wichtig macht als Lokalmedium.
Als Rostocker Straßenzeitung ist der Strohhalm hyperlokal und als Monatsmagazin auch nicht an Tagesaktualität gebunden oder geknüpft. Das macht ihn so besonders, weil der Strohhalm einen Blick richten kann auf Dinge, die nicht täglich brennen und sich in gewisser Form auch Zeit nehmen kann für Geschichten. Geschichten zu erzählen, zu recherchieren, Leute vorzustellen, Projekte vorzustellen, Ideen vorzustellen. Und das, finde ich, funktioniert in der Medienlandschaft in MV, die ja auch wirklich sehr dünn gesät ist, nicht besonders gut. Was ich mir deshalb wünsche für die Medienlandschaft hier im Land, ist mehr Ausgewogenheit. Nicht nur dieses schnelle Feuern von vielleicht gar nicht so gut recherchierten Informationen und Geschichten, sondern ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Vielfalt, ein bisschen mehr Blick über den Tellerrand hinaus. Genau, ein bisschen Blick auch auf die Menschen. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass Themen gefeuert werden, die zwar in irgendeiner Form relevant sind, aber dass es gar nicht so sehr um die Menschen im Land geht. Und ich finde, das ist kein guter Lokaljournalismus, wenn das Lokale vernachlässigt wird.
Ich fand das total spannend, auch nochmal dahingehend zu sehen, wie vielfältig und schön Lokaljournalismus sein kann und auch wie wichtig es ist, von vor Ort zu berichten, auch hinsichtlich der bevorstehenden Wahlen. Und das ist auch unser Anspruch als Kipppunkt Ost. Das war die 3. Folge zum Thema Medien.
Ihr hörtet Kipppunkt Ost, ein Podcast von Katharina Wader, Heike Kleffner und Juli Katz. Kipppunkt Ost könnt ihr im August zwischen Mittwoch und Freitag jeweils um 18 Uhr bei Radio Dreieckland hören. Ihr hört uns auf 102,3 MHz oder per Livestream auf rdl.de. Das war die Folge 3 des Podcasts Kipppunkt Ost. Leicht gekürzt, in voller Länge könnt ihr sie nachhören unter kipppunktost.de. Kipppunkt Ost mit 3 P geschrieben.